Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Immer weniger Gas aus Russland kommt zu uns. Wie angekündigt, hat Gazprom vergangene Nacht seine Gaslieferungen nach Deutschland weiter reduziert. Durch Nord Stream 1 fließen jetzt nur noch 40% der maximalen Gasmenge. Was das für unsere Region bedeutet, hat sich rbb24-Inforadio-Reporterin Leonie Schwarzer angeschaut.
In Berlin und Brandenburg gibt es einen einzigen Gasspeicher, in Rüdersdorf. Bis vor wenigen Jahren gab es auch noch den Berliner Erdgasspeicher, der wurde aber stillgelegt. Für unsere Gasversorgung ist das kein Problem, da die Speicherung bundesweit organisiert ist und das Gas über Leitungen zu uns kommt. Insgesamt sind die Gasspeicher in Deutschland aktuell zu gut über die Hälfte gefüllt. Das ist sogar mehr als noch vor genau einem Jahr. Problematisch wird es, wenn jetzt über einen längeren Zeitraum weniger Gas bei uns ankommt. Denn dann können die Gasspeicher nicht weiter aufgefüllt werden. Gerade im Hinblick auf den Winter. Wenn alle heizen, ist das aber wichtig. Um das fehlende russische Gas auszugleichen, kann jetzt probiert werden, mehr Flüssiggas oder mehr Gas aus anderen Ländern wie Norwegen oder den Niederlanden zu importieren. Eine andere Möglichkeit? Der Verbrauch wird stärker gesenkt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rief deshalb auch zum Energiesparen auf. Weitere Konsequenzen hat die Gasdrosselung bislang aber nicht. Die Bundesregierung hat nach wie vor erst die Frühwarnstufe des Notfallplans ausgerufen. Das heißt, die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg spricht erstmal mit großen Unternehmen, ob und wie sie Gas einsparen könnten. Haushalte und soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser gehören zu den sogenannten geschützten Kunden. Sie wären erst als allerletztes von Maßnahmen betroffen.
Informationen von Leonie Schwarzer. Im Berliner Abgeordnetenhaus hat der Untersuchungsausschuss zur Anschlagsserie in Neukölln seine Arbeit aufgenommen. Die Abgeordneten wollen nachvollziehen, wie die Berliner Sicherheitsbehörden gegen die Anschlagsserie vorgegangen waren und warum die Ermittlungen jahrelang ins Leere gelaufen waren. Allein in den Jahren 2016 bis 2019 rechnet die Polizei der Anschlagsserie rund 70 Straftaten zu, darunter 14 Brandstiftungen und 35 Sachbeschädigungen. Opfer der Anschläge waren meist Menschen, die sich in Neukölln gegen Rechtsextremismus engagierten. Warum sich die konstituierende Sitzung verzögert hat, erklärt rbb-Reporter Christoph Reinhardt.
Vor der ersten Sitzung hatte es Streit um die Mitglieder gegeben. Erst im dritten Anlauf hatte das Parlament am vergangenen Donnerstag den AfD-Vertreter Antonin Brussek in den Ausschuss gewählt. Den Vorbehalt, dass er möglicherweise geheime Informationen aus Ausschussakten an Rechtsextreme weitergeben könnte, wies er im Anschluss an die Konstituierung zurück.
Wir sehen unsere Aufgabe an, als vor allem darzulegen und zu beweisen, dass die AfD strukturell mit diesen Sachen nichts zu tun hat.
Die Linke stellte sich demonstrativ hinter ihr stellvertretendes Mitglied Ferhat Kocak, der als Opfer eines Brandanschlags zu den direkt Betroffenen der Serie zählt. Seine Rolle ist umstritten, weil das Berliner Untersuchungsausschussgesetz keine Mitglieder erlaubt, die selbst nicht unerheblich an den Vorgängen beteiligt waren. Das CDU-Ausschussmitglied Stefan Standfuß hatte im Parlament die Entscheidung für Kocak kritisiert.
Aber er ist, das muss man jetzt auch mal an der Stelle richtig einordnen, ja Stellvertreter. Insofern glaube ich, kriegen wir das am Ende alles irgendwie gebacken.
Nach der konstituierenden Sitzung betonten die Vertreter aller Parteien die gute und sachliche Atmosphäre und den Willen, nach dem holprigen Start gut zusammenzuarbeiten. Der Ausschuss will noch vor der Sommerpause die ersten Akten zur Anschlagsserie anfordern, kündigte der Vorsitzende Florian Dörstelmann an. Im Herbst sollen die ersten Zeugen vernommen werden. Erschwert werden könnte die Ermittlungsarbeit des Parlaments, weil gegen zwei Hauptverdächtige parallel ein Strafprozess geführt wird.
Der Untersuchungsausschuss zur Anschlagsserie in Neukölln hat seine Arbeit aufgenommen. Informationen von rbb-Reporter Christoph Reinhardt waren das dazu. Wenn man die Nachrichten verfolgt, hat man den Eindruck, Brandenburg sitzt bald buchstäblich auf dem Trockenen. Die Havel führt zurzeit so wenig Wasser, dass über den Elbe-Havel-Kanal Wasser aus der Elbe umgeleitet wird. Die Nute führt weniger als ein Drittel der für den Monat Juni üblichen Wassermenge. Die Pegel vieler Brandenburger Seen gehen dramatisch zurück. Die Schwarze Elster ist streckenweise ausgetrocknet. Experten blicken besorgt auf die Zukunft der Gewässer in Brandenburg. Einer der Experten ist Knut Kaiser vom Geoforschungszentrum in Potsdam. RBB-Reporterin Marie Günther hat mit ihm gesprochen.
Der Geoforscher drückt es drastisch aus. Um die Gewässer in Brandenburg stehe es.
Ja, ganz kurz. Schlecht. Grundwasserstände sinken, Seewasserstände sinken auch seit einigen Jahrzehnten. Viele Bäche vor allem haben kein Wasser mehr, also fließen nicht. Das hat natürlich große Konsequenzen, also für die Nutzung der Gewässer, für die Wasserqualität auch, für die Fischerträge, für die Wasserversorgung, lokal auch Trinkwasserversorgung. Also es ist ein ein sehr, sehr großes Problem.
Das Problem gibt es überall im Land. Vor allem Seen, die keinen Zugang zu Flüssen haben und sich über Grund- und Regenwasser versorgen, sind betroffen.
Also nehmen Sie zum Beispiel den Serdiner See, also südlich von Potsdam, bekanntes Badegewässer. Da haben wir es mit einer Wasserspiegelabsenkung von ungefähr 1,5 Metern zu tun. Oder es gibt kleinere Gewässer, zum Beispiel in der Uckermark. Die haben in den letzten 30 Jahren eine Seespiegelabsenkung von 3 bis 4 Metern erfahren. Und dann ist von diesen Seen natürlich, wenn er klein genug ist, nicht mehr viel übrig.
Für diese dramatische Entwicklung sei vor allem der Klimawandel verantwortlich, so Knut Kaiser. Aber auch die Wasserentnahme durch Industrie- und Privathaushalte spiele eine Rolle. Genau wie die Tatsache, dass das Wasser zu schnell in Richtung Meer abfließe. In Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis versucht man gerade, die Gewässer zu schützen, indem man tagsüber die Wasserentnahme verboten hat.
Jeder Kubikmeter Wasser, der also nicht irgendwie der Landschaft, dem Grundwasser oder dem Oberflächenwasser entnommen wird und dann genutzt in der Kanalisation verschwindet, ist von Vorteil. In der Summe ist der Effekt, so glaube ich, marginal.
Vor allem im Sommer kommen viele Touristen mit hohen Erwartungen an die Gewässer ins Land. Denjenigen, die über die niedrigen Pegelstände enttäuscht sind, möchte der Forscher eins sagen.
Das Wasser in Brandenburg wird immer weniger werden. Das war in Anführungsstrichen harmlos, was die letzten 2-3 Jahrzehnte anlangt. Es wird aber dramatisch werden, was die nächsten 2-3 Jahrzehnte anlangt. Ich würde Ihnen raten, kommt jetzt, schaut euch Brandenburg in dieser Zeit an. Denn in den nächsten Jahrzehnten wird es sicherlich schlechter.
Düstere Aussichten vom Geoforscher. Ein Beitrag zum Wassermangel in Brandenburger Gewässern war das von rbb-Reporterin Marie Günther. Erst Corona, jetzt die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine. In Brandenburgs Städten und Gemeinden ist das Geld knapp. Deshalb gewinnt die Frage, wie die Steuereinnahmen zwischen Land und Kommunen aufgeteilt werden, in diesen Zeiten an Brisanz. Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben sich jetzt auf einen Finanzausgleich für die nächsten 3,5 Jahre geeinigt. Das haben beide Seiten in Potsdam mitgeteilt. Wichtigster Punkt: mehr Geld für Geflüchtete aus der Ukraine. Details dazu von unserer landespolitischen Reporterin Lisa Steger.
Das Land Brandenburg erhält vom Bund für das laufende Jahr 60 Millionen Euro, um ukrainische Flüchtlinge zu versorgen. Es will 50 Millionen davon an Kreise und kreisfreie Städte weitergeben. Die Kommunen bräuchten das Geld, weil sie seit Anfang Juni über ihre Jobcenter für die Geflüchteten aus der Ukraine aufkommen müssten, so Finanzministerin Katrin Lange.
Im Moment haben wir ja noch keinen konkreten Überblick, wie viel Kosten tatsächlich anfallen. Und von daher haben wir uns jetzt erstmal auf die 50 Millionen verständigt, aber miteinander verabredet, wenn der Bund mit den Ländern über die weitere Finanzierung spricht, dass wir dann auch noch mal mit der kommunalen Familie über die weiteren Kosten über das Jahr 2022 hinaus diskutieren.
Der Vorsitzende des Landkreistages Brandenburg und Landrat in Oberspreewald-Lausitz, Sigurd Heinze, sagte, es könnte zu wenig Geld sein. Jetzt komme es auch darauf an, wie viele Geflüchtete Arbeit finden.
Das ist ja auch der Plan der Bundesregierung von Anfang an gewesen, in Verabredung mit den Bundesländern. Und wenn es sich dann so einstellen sollte, sind wir alle zufrieden.
Eine weitere Änderung beim Finanzausgleich: die Städte und Gemeinden sollen in den Jahren 2025 und 2026 je 25 Millionen zusätzlich für Investitionen erhalten. Katrin Lange.
Wir haben in allen Bereichen Bedarfe an Schulbau, Kita-Bau und eben auch im öffentlichen Bau. Und wir wollen damit die Investitionsbereitschaft der Kommunen verbessern.
An der Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Land und Kreisen bzw. kreisfreien Städten ändert sich vorerst nichts. Wie gehabt zieht das Land von seinen Einnahmen eine bestimmte Summe ab. Von dem, was übrig bleibt, bekommen die Kommunen knapp ein Viertel.
Informationen von Lisa Steger waren das. Ein autofreies Berlin, Utopie. Kürzlich hat der Senat einen Gesetzentwurf dazu abgelehnt. Aber geht es mit weniger Verkehr? In den Bezirken soll das jetzt getestet werden. In Modellversuchen mit wissenschaftlicher Begleitung. Einer davon ist in Mitte geplant, im westfälischen Viertel in Moabit. RBB24-Inforadio-Reporter Markus Streim hat sich dort mal umgehört.
Das gutbürgerliche Wohngebiet zwischen Spree und Altmoabit, einst Europas erster verkehrsberuhigter Bereich, soll im nächsten Jahr noch wohnlicher werden. In den kleinen Seitenstraßen entlang der 8 Carrés sollen alle parkenden Autos verschwinden und stattdessen Spielbereiche, Hochbeete, Sitzgelegenheiten und Fahrradstände errichtet werden. Für eine zunächst begrenzte Zeit von maximal einem Jahr. Einige Anwohner können das kaum erwarten, wie Marike, die sogar ihr Auto abschaffen will.
Wir machen sowieso alles mit Fahrrad und Öffentlichen, ganz selten mal, wenn wir was transportieren müssen. 7 Linien oder was fahren hier, die U-Bahn, also man kommt hier ganz easy hin. Und hier gibt es so viele Kinder, die hier auf der Straße rumspringen könnten und die ganzen Cafés würden profitieren. Also ich wäre total begeistert.
Sehr viel mehr Menschen aber finden die Idee überhaupt nicht gut. Manche sind sogar empört, auch Wilhelmine und Rosa.
Ich brauche auch ein Auto für die Arbeit. Ich habe manchmal Arbeitsplätze weit draußen in Brandenburg, da sind wir mitten in der Nacht fertig. Da komme ich mit nichts anderem weg.
Ich ärgere mich schon über die Parkraumbewirtschaftung hier. Ich habe seit 30 Jahren kein Auto mehr, habe aber Freunde, die von weit her kommen und mich besuchen wollen. Und ich kann mir noch nicht mal mehr jetzt einen Freund leisten, der mich zweimal die Woche besucht, um hier dann 6 Stunden Parkgebühr zu bezahlen.
Das sind nur die Neubürger, die hierher ziehen. Das sind solche unteren Chargen von der Regierung. Die wollen dann zu Fuß in ihr Regierungsviertel gehen und hier eine schöne Altbauwohnung haben. Dieselben, die uns auch so gentrifiziert verdrängen.
Regelrechte Verschwörungen werden vermutet, auch wenn es nur ums Parken geht, denn befahren werden dürfen die Straßen weiterhin. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD im Bezirk, Erik Haase, versucht zu beruhigen. Künftige Entscheidungen sollen im Dialog mit den Bürgern getroffen werden und die aktuellen Parkvignetten dann großflächig gelten.
Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Zonen erweitert werden, also auf die umliegenden Kieze. Und eine Idee ist zum Beispiel zu schauen, ist das Parkhaus Schultheißquartier so ausgelastet, dass man nicht dort auch zu einem vergünstigten Preis dort einen festen Parkplatz bekommen kann.
Ganz viele Menschen werden künftig also weiter wegparken. Wer sich's leisten kann, fährt aber schon heute hier im Kiez in seine Tiefgarage oder ganz neu mit dem Pkw-Fahrstuhl auf den Privatstellplatz.
Der Beitrag von Markus Streim. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.